Den Predigtext finden wir in 1. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Wir können es gerne nochmal erheben, aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Richtig. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. An Timotheus, mein echtes Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich habe dich aber bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern den Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenständern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Wir setzen uns wieder.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Kampf um den Regenbogen geht weiter. Einst war das ein Zeichen Gottes für seine Gnade. Gott hat es Noah gegeben, nachdem er das Gericht an einem gottlosen Volk vollstreckt hatte. Nun steht es für Weltoffenheit und Toleranz und wird vorwiegend von der Homo- und transsexuellen Verbänden genutzt. In den letzten Tagen hat sich die Fußball-Europameisterschaft als neues Schlachtfeld offenbart. Manuel Neuer, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, trägt eine regenbogenfarbene Kapitänsbinde. Er demonstriert damit die Weltoffenheit der Nationalelf. Am vergangenen Mittwoch war angedacht, die Allianz Arena in München beim Spiel Deutschland gegen Ungarn ebenfalls in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Das hat die UEFA jedoch verhindert. Hintergrund ist der Protest gegen einen Gesetzesbeschluss des ungarischen Parlaments. Dieser verbietet es ab sofort, das öffentliche Propagieren und zur Schaustellen von homo- und transsexuellen Partnerschaften. Präsident Orban begründet dieses Gesetz so: Ungarn ist sehr tolerant und geduldig gegenüber Homosexuellen, aber es gibt eine rote Linie, die darf man nicht überschreiten. Lasst die Kinder in Ruhe. Auch hier wehten letzte Woche etliche Regenbogenfahnen vor dem ungarischen Parlament. Und auch wenn die UEFA nicht in dem Kampf gegen die ungarische Politik missbraucht werden wollte, wird generell die Verbreitung der bunten Botschaft toleriert und auch gefördert. Und auch wenn es der Allianz Arena untersagt war, haben doch viele Städte stellvertretend ihre Stadien im Regenbogenlicht getaucht. Und auch in den nächsten Tagen geht es munter bunt weiter. Wenn in München die Christopher Street Woche startet und die ganze Stadt bunt färbt. Die ganze Szene ist mittlerweile omnipräsent. Und was machen die christlichen Gemeinden? Der Sportbeauftragte der EKD zum Beispiel, Volker Jung, er begrüßt ausdrücklich die regenbogenfarbenen Stadien. Hier geht es um ein elementares Eintreten für Menschenwürde und Menschenrechte, zu denen auch die Freiheit sexueller Orientierung gehört.
Entschuldigung, ist das Mikrofon an?
Ja. Genau. Ähnliche Positionen werden auch von vielen freikirchlichen Vertretern übernommen. Allgemein zur Frage der Homo-Ehe äußerten sich in IDEA im August letzten Jahres verschiedene Leiter christlicher Verbände. Zustimmung kam unter anderem von Michael Diener, Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, oder auch von Harald Rückert von der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Ebenso der Generalsekretär des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden Gemeinden Christoph Stieber. Diesem Verband gehören in erster Linie Baptisten und Brüdergemeinden an. Stieber sagte der IDEA, homosexuelle Menschen dürfen ebenso wie heterosexuelle Christen eine Verbindung eine treue Ehe unter dem Segen Gottes und der Gemeinde eingehen und sind in der Gemeinde in jeder Hinsicht willkommen. Und weiter, ich glaube, dass die Grabenkämpfe, wer denn nun bibeltreu oder bibeluntreu ist, dem Wort Gottes schon genug Schaden zugefügt und das Anliegen des Evangeliums schon mehr als genug verzerrt haben. Zitat Ende. Sind die verschiedenen Auslegungen bezüglich Homosexualität oder auch anderer Schauplätze gleichwertig? Ist es egal, was die Bibel darüber sagt? Ist der Kampf um die Wahrheit schädlich für das Wort Gottes? Wie können wir wissen, welche die bibeltreue Auslegung ist? Was ist Gottes Sicht der Dinge? Wie kommen wir an diese Wahrheit heran? Das sind Fragen, die uns nicht erst heute interessieren, sondern auch der Apostel Paulus kannte diese Probleme schon. Er hat deshalb seinem Schüler Timotheus geschrieben, wie genau man mit der Bibel und mit verschiedenen Auslegungen umgehen muss und wie wir die richtig von falsch unterscheiden können. Ich lese dazu nun mal die ersten Verse aus dem ersten Timotheusbrief. Paulus, ein Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands, und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist. An Timotheus, meinen rechten Sohn im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Christus Jesus. Du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog, und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren, auch nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und mehr Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes dienen. Ja, ich bitte dich jetzt, dass du mir einen Mund zum Reden und den Zuhörern einen Ort zum Hören schenkst, und bitte sprich du in die Herzen der Menschen hinein. Amen.
Amen.
Paulus hat diesen ersten Timotheusbrief ca. 64 nach Christus geschrieben. Und 62 nach Christus, also 2 Jahre vorher, ist er aus seiner römischen Gefangenschaft erst einmal wieder freigekommen. Wir lesen davon am Ende der Apostelgeschichte. Und er hat wahrscheinlich seine Reisepläne gegen Spanien verwirklicht. Zumindest berichtet das der Zeitgenosse Clemens von Rom. Von seiner quasi vierten Missionsreise zurück reist Paulus wahrscheinlich über Kreta nach Ephesus. Dort lässt er Timotheus zurück und zieht weiter über Troas Richtung Mazedonien. Das lesen wir Vers 3. Timotheus wäre am liebsten mit Paulus mitgegangen. Paulus ermahnt ihn aber liebevoll und überzeugt ihn schließlich davon, dass es wichtiger ist, in Ephesus zu bleiben und dort die Probleme zu lösen. Paulus hatte den Plan, in Mazedonien die Gemeinden in Philippi, Thessalonich und vielleicht sogar Korinth zu besuchen und anschließend zu Timotheus zurückzukehren. Vermutlich wurde der erste Timotheusbrief in Troas geschrieben. Kurz darauf wird Paulus dann zum zweiten Mal von den Römern gefangen genommen und nach Rom ins Gefängnis gebracht. Dort schreibt er kurz vor seinem Tod den zweiten Timotheusbrief und schließlich wird er, zumindest einigen Überlieferungen nach, von Kaiser Nero enthauptet. Der erste Timotheusbrief richtet sich, wie es sich schon erahnen lässt, an Timotheus. Paulus nennt ihn seinen rechten Sohn im Glauben. Timotheus selbst, er kam aus Lystra, einem kleinen Bergdorf. Dort hatte er sich in der Folge der ersten Missionsreise durch Paulus bekehrt. Und als Paulus bei seiner zweiten Missionsreise dort vorbeikommt, nimmt er Timotheus als Mitarbeiter mit. Von da an hat sich eine starke Freundschaft zwischen den beiden aufgebaut. Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 20, denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist wie Timotheus. Denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir dem Evangelium gedient. Paulus stellt sich in diesem Brief explizit als Apostel, also als direkter Bote Jesu Christi vor, der unter dem Befehl Gottes steht. Timotheus weiß natürlich nach rund 16 Jahren Zusammenarbeit längst, dass Paulus einer der Apostel ist. Der Brief ist aber nicht nur an Timotheus gerichtet, sondern auch an Ephesus und an die umliegenden Gemeinden. Das wird allerspätestens am Ende des Briefes deutlich, wenn Paulus schreibt, die Gnade sei mit euch. Paulus will mit diesem Brief Timotheus noch einmal zusprechen und ihm eine höchst offizielle, vom Postel beglaubigte Anleitung zum Gemeindebau mitliefern. Es geht um die richtige Einstellung zum Gottesdienst. Es geht um die Strukturen einer Gemeinde und um den Umgang mit den verschiedenen Menschen in einer Gemeinde. Um Männer und Frauen, Sklaven und Freie, Reiche und Arme. Darüber hinaus gibt es ein Thema, das sich durch alle Kapitel wie ein roter Faden durchzieht. Der Umgang mit falscher Lehre, mit verschiedenen Auslegungen. Gleichzeitig macht Paulus sich stark für den richtigen Gebrauch der Bibel. Und das ist auch das Thema für heute mit der Überschrift vom rechten Gebrauch der Schrift. Vom rechten Gebrauch der Schrift. Paulus beginnt direkt nach der Grußformel in Vers 3 mit der Aufforderung an Timotheus. Er soll einigen gebieten, dass sie nicht anders lehren. und auch nicht Acht haben auf Farben und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes dienen. Als Paulus einige Jahre nach der Apostelgeschichte wieder nach Ephesus kommt, fällt ihm offenbar auf, dass einige Leute in der Gemeinde andere Lehren verbreiten. Er macht also offenbar einen Unterschied zwischen richtiger und falscher Lehre. Paulus hat Timotheus dort zurückgelassen, um dieser wichtigen Mission die falschen Lehren aus der Gemeinde zu vertreiben. Diese falschen Lehren fußen auf Fabeln und Geschlechtsregistern. Sie verwirren die Menschen und werfen unnötige Streitfragen auf. Unser erster Punkt heißt dafür heute: der Ursprung menschlicher Verwirrung. Das Wort Fabel, was hier steht, heißt im griechischen Urtext Mythos. Mit diesem Wort bezeichnete man damals in erster Linie die Götterlegenden der Griechen, also alles rund um die olympischen Götter und die Titanen. Zur Zeit von Paulus waren diese Götterlegenden schon stark mit anderen Philosophien verwoben oder wurden sogar ganz von ihnen abgelöst. Das sehen wir beispielsweise auch in der Areopagrede von Paulus in Apostelgeschichte 17. Paulus spricht dazu den Philosophen der Stoiker und Epikureer, beginnt aber seine Ausführung mit dem unbekannten Gott aus diesen Götterlegenden. Dann sieht man, dass das Ganze eng miteinander verwoben ist. Daher ist es wahrscheinlich, dass mit Fabeln hier gleichermaßen diese Götterlegenden, aber auch die Philosophien gemeint sind. Der Verdacht wird verstärkt durch Vers 20. Paulus benennt dort nämlich namentlich zwei falsche Lehrer, Hymenäus und Alexander. Diese beiden begegnen uns nochmal im zweiten Timotheusbrief. Hymenäus wird in 2. Timotheus 2, Vers 17 nochmal im Zusammenhang mit ihr Lehren erwähnt. Dort steht: Ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Wahrscheinlich geht es bei dieser Irrlehre darum, dass die Auferstehung zum ewigen Leben vergeistlicht wurde. In dem Sinne, dass es kein ewiges Leben bei Gott und keine leibliche Auferstehung mehr gibt. Man will Gottes Reich, das Paradies auf Erden bauen. Es geht nicht mehr um das Jenseits, nicht mehr um Himmel oder Hölle, sondern um das Diesseits. Nicht mehr um das Leben nach dem Tod, sondern um ein besseres Leben in dieser Welt. Zur damaligen Zeit kommt gerade eine neue Philosophie aus, die sogenannte Gnosis. Die Anhänger dieser Weltanschauung hielten alles, was materiell, alles, was leiblicher war, für böse, für unwichtig und alles, was geistig und geistlich war, für gut. Das ging so weit, dass selbst unter Christen leibliche und auch sexuelle Sünden für unbedeutend geachtet wurden. Dementsprechend hat sich ein unzüchtiger und zügelloser Lebensstil unter ihnen verbreitet. Ganz nach dem Motto: lasst uns feiern, lasst uns saufen, morgen sind wir tot. Eine leibliche Auferstehung nach dem Tod, das ewige Leben bei Gott, das war für sie ein Unding. Was passiert, wenn sich solche Lehren unter Christen verbreitet? Das hat Paulus bereits in 1. Korinther 15, Vers 12 beschrieben. Und er kommt zu diesem Schluss: wenn es keine Auferstehung zum ewigen Leben gäbe, dann könnten wir als Christen auch gleich sein lassen. Dann wären die Christen die Elendsten unter allen Menschen, das ganze Leben wäre vergeblich. Und auf der anderen Seite haben wir Alexander. Alexander kommt in 2. Timotheus 4, Vers 14 nochmal vor. Dort schreibt Paulus: Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses getan. Vor dem hüte du dich auch. In Ephesus, zur damaligen Zeit, gab es einen großen Tempel für die Göttin Diana. Als Paulus das allererste Mal in Ephesus war, haben sich viele Leute zu Christus bekehrt. Und dadurch kommt es einerseits zum Unmut der Juden, andererseits aber auch zu starken finanziellen Einbußen bei den Schmieden. Die haben nämlich die Götzen für den Diana-Tempel hergestellt, Souvenirs aus Gold und Silber geschmiedet und konnten davon offensichtlich ganz gut leben. Nachdem die christliche Gemeinde aber immer weiter wuchs, hatten sie immer weniger Abnehmer und daher hatten die Schmiede Angst um ihren lukrativen Diana-Kult. Sie zettelten einen Aufstand gegen die Christen an und die ganze Stadt machte mit. In Apostelgeschichte 19, Vers 33 heißt es dann: einige aber aus der Menge unterrichteten den Alexander, den die Juden vorschickten. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber gewahr wurden, dass er ein Jude war, schrie alles wie aus einem Munde fast 2 Stunden lang: groß ist die Diana der Epheser. Alexander wurde von den Juden vorgeschickt, weil er offenbar Jude und Schmied war. Er sollte zwischen diesen beiden Parteien vermitteln. Später dann, zum 1. Timotheusbrief hin, zählte Alexander offenbar schon zu den Christen. Paulus hat ihn dann aber wiederum aus der Gemeinde rausgewiesen, weil er die Menschen mit seinen Geschlechtsregistern irregeführt hat. Geschlechtsregister deutet also auf eine jüdische Gesetzlichkeit hin. Bereits im 2. Jahrhundert vor Christus hatten die Pharisäer eine neue Erzählung des Alten Testaments geschrieben, das Buch der Jubiläen. Damit haben sie ihre eigenen Lehren im Judentum eingeführt und darüber hinaus hat man sich auch im Judentum generell viel auf die Ahnen und auf die Abstammung eingebildet. Es wurden sich also viel auf die Größen vergangener Tage berufen, auf Abraham, auf Mose, David und Elia. Und je weiter die eigenen Wurzeln in den jüdischen Stammbaum hineinreichen, desto besser. Selbst die Judenchristen zur Zeit von Paulus behaupteten immer wieder, man müsse erst zum Volk Gottes gehören, zu den Juden, um dann ein echter Christ zu werden. Sie haben auch geglaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias. Sie haben geglaubt, dass er für die Schuld der Menschen gestorben ist. Aber für das ewige Leben, da braucht es mehr als Christus. Man muss erst noch Jude werden und sich an die göttlichen und auch an die menschlichen Gesetze halten. Und so verschieden Fabeln und Geschlechtsregister auf den ersten Blick sind, die Philosophien und die Tradition, beides sind ihr Lehren. Beide bringen eher Fragen auf, als dass sie dem Ratschluss Gottes dienen. Sie rufen Streitfragen hervor und verwirren die Menschen. In 2. Timotheus 2, Vers 14 bekräftigt Paulus das nochmal. Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Die Streitfragen, die führen weg von der Bibel, weil sie sich auf menschliche Überlegungen stützen. Damit sagt Paulus nicht, dass Lehrfragen generell tabu sind. Und im Gegenteil, ihm ist vielmehr daran gelegen, die richtigen Lehren durchzusetzen. Paulus geht es hier um öffentliche Auseinandersetzung mit falschen Lehren, um öffentliche Streitereien. Die führen zu Verwirrung. Es wird mit etlichen Bibelstellen und haltlosen Argumenten um sich geschlagen und wer am lautesten schreit, hat recht. Manch einer spricht hier von dem sogenannten Trocknerprinzip. Alles dreht sich immer weiter im Kreis und am Ende bleibt nur heiße Luft. Bei solchen Diskussionen geht es nicht mehr darum, die Wahrheit zu finden. Man will einzig und allein Recht behalten und die eigenen Ideen durchsetzen. Keiner kann mehr richtig folgen. Die ganzen widersprüchlichen Aussagen und Fragen verwirren mehr, als dass sie irgendwie dem Ratschluss Gottes dienen könnten. Und auch heute hat die Gemeinde immer noch mit Fabeln und Geschlechtsregister zu kämpfen. Beides finden wir durch alle Zeiten hindurch. Und auch heute dringen immer noch die Anhänger fragwürdiger Philosophien und falscher Traditionen in die Gemeinde ein. Viele sind sogar ganz durchsetzt davon. Sie stellen ihre eigenen Ideen über den Ratschluss Gottes, über die Bibel. Und am anschaulichsten ist das bei uns hier, bei den beiden großen Kirchen in unserem Land. Die evangelische Landeskirche bedient sich fast ausschließlich irgendwelcher Fabeln und Philosophien. Die Bibel ist in ihren Augen nicht maßgeblich. Sie ist nicht Gottes Wort. Und Jesus Christus, Gottes Sohn, von einer Jungfrau geboren, das kann ein Unsinn sein. Anstatt Gottes Wort zu verkünden, setzt man sich lieber für Soziales, für das Klima oder die Ehe für alle ein. Biblische Ethik und Moral wird über Bord geworfen und jede Sünde, besonders sexuelle Sünden, werden gerechtfertigt. Auf der anderen Seite haben wir die katholische Kirche. Sie beruht mehr auf den Geschlechtsregistern und den gesetzlichen Traditionen. Wo die Bibel lehrt, dass allein Gott angebetet werden soll, reiht sich hier ein Heiliger an den anderen. Man ist genauso darauf fixiert, die Kirchenvorväter zu verehren, wie es die Juden damals bei Paulus waren. Ja, auch die Katholiken glauben daran, dass Christus Gottes Sohn ist und dass er die Sünden vergibt. Aber auch hier reicht das noch nicht. Man braucht hier noch ein Ave Maria, man braucht da noch einen Rosenkranz, man braucht die Beichte beim Priester und nach wie vor stehen auch Reliquien hoch im Kurs, die man natürlich für einen kleinen Umkostenbeitrag anbeten darf. Und sie stehen zwar in weiten Teilen noch für eine christliche Ethik ein, halten sich aber meist aus reiner Tradition daran, anstatt aus der Liebe zu Gott. Wenn man genau hinguckt, dann haben sich die Menschen seit damals, seit Paulus, kein bisschen verändert. Die falschen Lehren in diesen beiden großen Kirchen, die lassen sich noch sehr gut durchschauen. Bei den kleineren Kirchen und Verbänden ist es teilweise etwas schwieriger, als sich immer versucht wird, herauszufinden. Von überall dringen falsche Lehren auf die Gemeinden ein, vor denen es sich zu schützen gilt. Ansonsten wird man von ihnen vereinnahmt. Und auch bei den Ephesern war das nicht anders. Es ist ja nicht so, dass sie nicht auf falsche Lehren vorbereitet gewesen wären. Auch sie kannten die großen Irrlehren ihrer Zeit. Paulus hat sie ja immer wieder davor gewarnt. In seinem ersten Besuch bei Ephesus blieb er 3 ganze Jahre dort. Er hat öffentliche Gottesdienste gehalten, Bibelstunden. Er hat sich viel privat mit den Leuten getroffen in Hauskreisen und ihnen die Bibel erklärt. Bei der Verabschiedung der Ältesten in Ephesus in Apostelgeschichte 20, Vers 29, sagt er auch nochmal ganz explizit, Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe kommen werden, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lernen und die Jünger an sich ziehen. Darum seid wachsam. Im Epheserbrief ermahnt Paulus ihn noch einmal. Epheser 6, Vers 11. Zieht an die geistliche Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Die Epheser wussten ganz genau, dass die Philosophien ihrer Zeit und die falschen Traditionen nicht spurlos an ihnen vorbeiziehen würden. Und dennoch ist Paulus wenige Jahre später schockiert und sieht sich gezwungen, Timotheus extra in Ephesus zurückzulassen, damit er die eingedrungenen Lehren wieder aus der Gemeinde vertreibt. Wenn wir über die Fehler der Vergangenheit lesen, dann neigen wir oft dazu, zu glauben, uns könne sowas nicht passieren. Dabei sollten wir vielmehr umso wachsamer sein und die Vergangenheit umso ernster nehmen. Die Epheser waren gut vorbereitet. Sie wussten alles und sind doch oft gescheitert. Sind wir wachsam? Wissen wir, mit welchen Lehren und Strömungen man in unserer Gemeinde zu kämpfen hat? Wofür bist du anfällig? Wir sollten aus den Fehlern lernen und umso wachsamer sein gegen falsche Lehren. Wie aber können wir jetzt falsche Lehren erkennen? Wo kommen falsche Lehren her? Was ist dieser Ursprung der Verwirrung? Sie kommen von einem falschen Gebrauch der Schrift. In Vers 7 sagt Paulus über die falschen Lehrer, sie wollen die Schrift meistern und verstehen selbst nicht, was sie sagen oder so fest behaupten. Eine Lüge ist generell umso gefährlicher, je mehr Wahrheit sie enthält. Also versucht man, die falschen Lehren, die Lügen, mit der biblischen Wahrheit zu verbinden. Nicht die Bibel bestimmt das Denken, sondern das Denken bestimmt die Bibel. Man hat seine eigenen Ideen im Kopf, man sucht sich eine passende Bibelstelle, reißt sie aus dem Zusammenhang, legt seine Idee entsprechend aus und letztlich kann man dann alles mit der Bibel bekunden, was man will, wenn man sie nicht richtig gebraucht. Und das ist es, was zu großer Verwirrung führt. Die falschen Lehrer verstehen selbst nicht, was sie sagen. Wenn man eine Bibelstelle missbraucht, missbraucht man am Ende die ganze Bibel. Wenn wir beispielsweise wieder zu Hymenäus zurückgehen, er sagt, es gibt keine Auferstehung der Toten. Da muss er konsequent alle Bibelstellen, die mit der Auferstehung zu tun haben, umdeuten. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, was ist dann der Himmel? Was ist die Hölle? Was ist das ewige Leben? Was ist dann mit dem Leichnam Jesu passiert? Wo ist der hier abgeblieben? Da muss auch hier eine andere Erklärung gefunden werden. Und am Ende bleibt dann nichts mehr von der Bibel übrig. Man läuft nur noch von einem Widerspruch zum nächsten und versucht ihn irgendwie auszuklettern. Nichts passt mehr zusammen. Man hat den Boden der Wahrheit verlassen und ist im Irrgarten der eigenen Gedanken gefangen. Wie können wir das durchschauen? Was können wir tun, um dieser wirren Ausführung nicht auf den Leim zu gehen? Wie können wir herausfinden, was tatsächlich in der Bibel steht und wie ist die Bibel auszulegen? Paulus sagt es uns in Vers 5. Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist die Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Wir haben gesehen, dass der Ursprung menschlicher Verwirrung darin liegt, dass die Gedanken und Ideen der Menschen in die Bibel hineingelesen werden. Im zweiten Punkt geht es darum, wie wir die Bibel richtig auslegen. Darum zweitens der Ursprung biblischer Wahrheit. Paulus gibt uns hier eine Anleitung, wie wir mit der Bibel umzugehen haben, damit wir an die Wahrheit herankommen können. Und das Werkzeug dazu heißt Liebe aus reinem Herzen. Das hört sich im ersten Moment recht kitschig an oder gar unsinnig. Es wird aber logisch, wenn man sich das Ganze etwas genauer anguckt. Was ist gemeint? Mit Liebe meint Paulus nicht, wie es vordergründig scheint, die Liebe zum Nächsten, sondern die Liebe zu Gott. Die Bibel ist das Wort Gottes. Gott hat sie über Jahrhunderte hinweg durch den Menschen aufschreiben lassen. Er wollte uns damit mitteilen, wie er ist, wie er handelt und was er vorhat. Wenn wir nun davon ausgehen, dass Gott existiert und wir an ihn glauben und ihn lieben, dann ist es uns auch wichtig, was er zu sagen hat. Wenn wir von Gott nichts wissen wollen, dann werden wir auch nie bestrebt sein, die Bibel richtig zu verstehen. Die Liebe zu Gott ist also die Grundvoraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt ernsthaft mit der Bibel auseinandersetzen wollen. Diese Liebe, die soll aus reinem Herzen sein, also ohne Hintergedanken. Nicht, weil es irgendeine Pflicht ist, die ich erfüllen muss, oder weil ich durch meine Lieblingsverse irgendwie innerlich berührt werde, oder weil ich Bestätigung und Gruppenzugehörigkeit suche. Wir sollen die Bibel lesen, einfach, weil wir Gott lieben und seine Nähe suchen. Wir sollen die Bibel lesen aus einem guten Gewissen heraus. Also wir sollen selbstkritisch davon überzeugt sein, dass wir nichts falsch gemacht haben, wenn wir die Bibel auslegen und dass wir uns den Text gewissenhaft erarbeitet haben. Wir müssen genau untersuchen, was hat Gott wann und zu wem gesagt? Was ist der Kontext, in dem diese Bibelstelle steht? Welche Ereignisse spielen sonst noch eine Rolle? Was ist die tatsächliche und die ursprüngliche Auslegung des Textes? Welche anderen Bibelstellen sagen sonst noch etwas zu dem Thema und welche Prinzipien stehen dahinter? Was erfährt man über Gott? Und. Die Fragen sind endlos. Zuletzt sollen wir uns noch aus ungefährtem Glauben heraus erarbeiten. Also losgelöst vom Zeitgeist, ohne irgendwelche weltanschaulichen Hintergründe, die uns davon abhalten, die Bibel so aufzunehmen, wie sie ist. Frei von allem, was unsere Sicht auf Gott und sein Wort trübt. Kommen wir zurück zu der aktuellen Regenbogendebatte. Ich biete ein gutes Beispiel dafür. Im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 26 und 27 steht, darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaft, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer nach dem natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verwirrung an sich selbst empfangen. Da Homosexualität seit einigen Jahrzehnten wieder populär geworden ist, behaupten jetzt einige, Gott fände das in Ordnung. Allen voran die evangelische Kirche. Der Römerbrief, das waren halt andere Zeiten. Die Gesellschaft hat sich seitdem total verändert. Wir müssen diesen Text jetzt auch anders auslegen, damit er wieder in die Gesellschaft passt. Außerdem steht ja auch in 1. Johannes 4, Vers 16 geschrieben, Gott ist Liebe. Wenn sich also zwei Menschen lieben, dann kann das ja keine Sünde sein. Manche Kritiker behaupten sogar, wider aller Erkenntnis, dass im 1. Jahrhundert es überhaupt keine Homo-Ehen gegeben hätte. Deshalb könnte Jesus und auch Paulus überhaupt nichts dagegen haben, wenn Schwule heiraten. Wer sich aber ein wenig mit der Antike beschäftigt, der wird erstaunt sein, wie weit verbreitet die Homosexualität damals war. Die Bibel schreibt ja auch nicht ohne Grund davon. Sie schreibt ja nicht über Sachen, die es gar nicht gibt. Wir müssen uns mit der damaligen Zeit beschäftigen, wenn wir die Bibeltexte richtig verstehen wollen. Wir müssen sie aus Liebe zu Gott erforschen, ohne dass wir unsere Weltanschauung, unseren Zeitgeist zugrunde legen. Wir sollen gewissenhaft arbeiten. Dann werden wir auch den Text aus Römer 1 richtig verstehen und auslegen. Es ist eindeutig, dass Gott Homosexualität nicht gut heißt, dass sie Sünde ist, genauso wie jede andere Sexualität außerhalb der Ehe auch. Die Bibel bezeichnet das allgemein als Unzucht oder Hurerei, im griechischen Porneia. Damit ist auch Homosexualität an etlichen Bibelstellen als Sünde definiert, überall da, wo Porneia steht. An einer dieser Stellen kommen wir auch gleich noch vorbei. Wer Homosexualität also von der Bibel her rechtfertigt, ist eindeutig vom Zeitgeist befangen und legt die Bibel falsch aus. Das Beispiel dieser Homosexualität ist nur eines von vielen, bei denen die Bibel eindeutig falsch ausgelegt wird. Nicht im Sinne Gottes, sondern im Sinne des Zeitgeistes. Ähnliche Themen wären zum Beispiel die Auferstehung der Toten, wie wir gerade schon gehört haben, die Göttlichkeit Jesu Christi, die Jungfrauengeburt, die Sieben-Tage-Schöpfung und auch da ist das Feld unendlich groß. In jedem Fall gilt, nur dann, wenn wir die Bibel aus reinem Herzen, mit gutem Gewissen und mit ungefährtem Glauben auslegen, können wir sie richtig verstehen. Ganz ähnlich schreibt es auch Petrus im 2. Petrusbrief, wie wir vorhin gehört haben, Kapitel 1, Vers 20. Denn das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Gott hat mit jedem Text eine ganz bestimmte Absicht. Die Bibel bestimmt selber, wie sie auszulegen ist. Und nach dieser Auslegung gilt es zu suchen. Wir wissen also jetzt, woher die Verwirrungen kommen, woher die Lügen kommen. Wir wissen jetzt auch, wie wir an die Wahrheit herankommen können, wie wir richtig und falsch voneinander unterscheiden können. Wahrheit und Lüge. Aber das Wissen bringt uns nichts, wenn wir es nicht ganz konkret anwenden können. Und damit kommen wir auch zum dritten Punkt für heute, der Ursprung göttlicher Weisheit. Weisheit ist nämlich nichts anderes als das, dass wir wissen, dass das, was wir uns als Wissen angeeignet haben, in richtiger Weise gebrauchen. Und genau das ist es, was Paulus in Vers 8 schreibt. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es für jemand richtig gebraucht. Und wie gebraucht man es richtig? Wenn man weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern dem Ungerechten. Was heißt das, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist? Jesus formuliert das im Lukas-Evangelium so: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Das Wort Gerechte ist in beiden Fällen in Anführungszeichen zu setzen. Gemeint sind die Menschen, die sich selbst für gerecht halten. Die meinen, sie könnten vor Gott guten Gewissens bestehen. Wenn man davon ausgeht, dass man gesund ist, dann braucht man keinen Arzt, dann geht man nicht dahin. Erst wenn man merkt, dass irgendwas nicht richtig läuft, dann sucht man nach der Diagnose. Und genau die gibt Paulus jetzt. Das Gesetz ist nicht für die da, die sich für gerecht halten, sondern für die, die erkannt haben, dass sie zu den Ungehorsamen gehören, zu den Gottlosen, den Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenständern, den Menschenhändlern, den Lügnern und Meineidigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist. Zu diesem Verständnis will uns die Bibel treiben. Wenn wir die Bibel richtig gebrauchen, werden wir erkennen, dass wir selbst nicht gerecht sind. Wir sind in Gottes Augen nicht gerechtfertigt, wir sind ihm ungehorsam, wir glauben nicht an ihn, wir geben uns der Sünde hin. Jeder Mensch gehört zu diesen Ungehorsamen, den Gottlosen, den Mördern und Totschlägern, den Pädophilen und Homosexuellen, den Sklavenhändlern und Lügnern. Jeder tut auf die eine oder andere Weise etwas, das dem Gesetz Gottes zuwider ist. In Römer 3, Vers 11 schreibt Paulus, dass keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und in 1. Johannes lesen wir, Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir die Bibel richtig gebrauchen, müssen wir unweigerlich erkennen, dass wir gegen Gottes Gesetz verstoßen. Immer und immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir nach unserem Tod vor Gott uns verantworten müssen, dass Gott uns nach seinem Gesetz gerecht verurteilen muss. Und das Urteil ist die Ewigkeit in der Hölle. Es ist furchtbar, das zu erkennen. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber es ist die Wahrheit. Die Wahrheit über dein und über mein Leben. Paulus selbst hat das auch erkannt. Wenige Verse weiter, in Vers 15, schreibt er, dass er der Erste, also der Größte unter den Sündern ist. Er weiß ganz genau, dass er nichts anderes als die Hölle verdient hat. Und trotzdem spricht Paulus in Vers 10 von der heilsamen Lehre. Wie kann eine Lehre, wie kann ein Gesetz, das uns in die Hölle verdammt, gut und heilsam sein? Nun ja, wir brauchen zuerst die Diagnose. Die gibt uns das Gesetz. Wir brauchen erst die Diagnose, bevor wir die Krankheit behandeln können. Einsicht ist ja bekanntlich der erste Schritt zur Besserung. Aber was kann uns helfen? Wie können wir dem Urteil Gottes entkommen? Was ist die Medizin? Die Lösung bringt Vers 11. Paulus spricht von dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das ihm anvertraut ist. Das Evangelium, die gute Nachricht. Gott zeigt uns in der Bibel nicht nur, wie schlecht und verdorben wir sind. Es geht ihm nicht darum, uns einfach zu erniedrigen. Er will uns erhöhen. Er gibt uns den Ausweg aus der Hölle. Er gibt uns die Medizin. Wenn wir den Vers 15 nochmal komplett lesen, steht da, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen, unter denen ich, Paulus, der Erste bin. Das ist die gute Nachricht. Jesus Christus ist in die Welt gekommen. Er selbst lebte als Einziger ohne Sünde. Er ist der Einzige, der die Hölle nicht verdient hat. Und darum konnte er die Strafe auf sich nehmen. Er selbst hat sich am Kreuz geopfert. Gott selbst ist gestorben, um die Strafe, die du und die ich verdient haben, auf sich zu nehmen. Er bietet jedem Menschen an, ihm seine Sünden zu erlassen und Gottes Kind zu werden. Dieses Angebot gilt es im Glauben anzunehmen. Wir müssen Jesus um Vergebung bitten und ihm nachfolgen. Nur so können wir der Hölle entgehen. Deshalb ist es eine heilsame Lehre. Die Bibel schenkt uns die Erkenntnis über uns selbst. Sie zeigt auf, wie groß und heilig Gott ist und wie schlecht wir vor Gott stehen. Die Verdorbenheit des Menschen und die Heiligkeit Gottes können nicht nebeneinander existieren. Also muss der Mensch von Sünde freigemacht werden, um sein Leben nach dem Tod in Gottes Herrlichkeit zu verbringen. Daraus ergeben sich jetzt zwei Optionen. Erstens, wir schieben die Bibel einfach beiseite. Wir ignorieren die Botschaft oder machen sie uns gar passend, indem wir unsere eigene Weltanschauung darüber stellen, uns nach dem Zeitgeist handeln und lieber irgendwelchen Fabeln und Geschäftsregistern hinterherlaufen. Oder wir handeln weise. Wir nehmen die Vergebung an. Statt unsere eigenen Ideen in die Bibel hineinzulesen, suchen wir aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefährtem Glauben, aus Liebe zu Gott, die Wahrheit, die er in diesem Buch offenbart. Diese Wahrheit gilt es anzunehmen und mit Weisheit auf unser eigenes Leben anzuwenden. Das heißt im Klartext, wir erkennen, dass Gott heilig ist, wir sehen ein, dass wir Sünder sind, dass wir die Hölle verdient haben und wir bitten Jesus um Vergebung, der unsere Sünden, unsere Strafe auf sich genommen hat. Das ist der Ursprung göttlicher Weisheit. Das ist es, wie wir die Bibel richtig gebrauchen sollen. Ich komme zum Schluss. Wir haben zuerst gesehen, wie man die Bibel falsch gebraucht. Der Ursprung menschlicher Verwirrung. Die Verwirrung um die Bibel bestehen darin, dass viele gar nicht nach der Wahrheit suchen, sondern ihre eigenen Ideen, ihre Fabeln und Geschlechtsregister, ihre Philosophien und Traditionen und ihren Zeitgeist in die Bibel hineinlesen. Sie versuchen, ihre Ansichten mit der Bibel zu belegen. Dabei verlieren sie sich in unnützem Geschwätz. Sie verstehen selbst nicht mehr, was sie so fest behaupten. Und deshalb sollen wir wachsam sein und uns vor solchen falschen Lehren wehren. Im zweiten Punkt haben wir gesehen, wie es richtig geht. Der Ursprung der biblischen Wahrheit. Der Ursprung ist die Liebe zu Gott. In dem Bestreben, Gottes Wort ohne Hintergedanken, ohne schlechtes Gewissen und losgelöst von unseren Vorstellungen auszulegen. Wenn wir das machen, dann werden wir immer mehr über Gott und über die Bibel erfahren und sie immer besser verstehen. Wir lernen, was Gott will, wir lernen, was richtig und was falsch ist. Wir können unterscheiden und wir können auch begreifen, wie wir Gott gefallen können. Und zu guter Letzt geht es darum, dass das, was wir von der Wahrheit kennen, richtig anwenden. Und das ist der Ursprung der göttlichen Weisheit. Wenn wir erkannt haben, dass wir Sünder sind und Gott um Vergebung bitten müssen, dann ist es weise, das auch zu tun. Gebrauche die Bibel richtig. Nimm Abstand von den Verwirrungen falscher Lehren. Nimm Abstand von Zeitgeist, Tradition und Philosophie. Suche die Wahrheit in der Bibel. Wende sie ganz konkret in deinem Leben an. Handle weise. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, hilf, dass wir lernen, wahr und falsch zu unterscheiden. Hilf, dass wir dein Wort richtig auslegen, dass wir begreifen wollen, was du sagst, dass wir es aus Liebe zu dir tun. Bitte öffne du die Herzen und verändere uns. Und schenke auch den Leuten, die dich noch nicht erkannt haben, dass sie nach dir suchen, dass sie immer mehr von dir begreifen wollen und dass sie erkennen, dass sie ohne dich keine Chance haben. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du dein Wort weiter bestehen lässt und dass du die falschen Lehren von uns fernhältst und stärke du uns und hilf Herr, dass noch viele umkehren. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.